Ich werde euch heute aber keine trockene Theorie erzählen, sondern einfach, was aus meinem Leben, also dass es ein bisschen praktischer ist. Und werde einfach mal ein bisschen darüber berichten, welche Erfahrungen ich mit dem Evangelisieren gemacht habe. Und dafür muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also die Sachen, die ich jetzt erstmal sage, haben vielleicht nicht direkt sowas damit zu tun, aber ich komme auf den Punkt. Deswegen seid einfach geduldig mit mir. Genau, also ich fange jetzt einfach mal an, so ein bisschen von früher zu erzählen. Ich hatte mal eine Phase, die haben vielleicht viele von euch mitbekommen, da war ich so voll übelst auf so einem heiligen Trip und habe gemeint, möglichst viel Bibelverse wissen zu müssen und so, habe ständig mit Bibelversen zitiert und so voll einen auf Klugscheiße gemacht, halt die ganze Zeit irgendwie mit meinem Bibelwissen angegeben. Und ja, ich habe tatsächlich sehr viel Zeit in meinem Leben damit verbracht, die Bibel richtig zu studieren. Und ja, ich konnte einfach super Bibelverse zitieren. Ich habe unzählige Bücher auch um die Bibel herum gelesen, habe wirklich so einen fetten Orden auch angelegt, wo ich alles Mögliche gesammelt habe, was irgendwie mit Gott zu tun hatte. Also ich war schon immer sehr leidenschaftlich für Gott. Und das ist ja an sich auch nichts Schlechtes, aber ich bin mir deswegen halt auch total heilig vorgekommen. Ich habe gedacht, boah, ich bin so eine tolle Christin, weil ich kann so viele Bibelverse und bin einfach so super. Aber das Problem war einfach, dass ich total viel theoretisches Wissen hatte. Also, dass ich viel über Gott wusste, viel über die Bibel, über Gott wusste, aber nicht so gehandelt habe wie Gott. Und ja, Theorie, theoretisches Wissen ohne die Praxis ist halt leider nutzlos. Und das sehen wir auch in 1. Korinther 13, Vers 2. Da steht nämlich, und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und genauso war es bei mir. Ich wusste alles, aber ich hatte einfach die Liebe Gottes nicht in mir. Ich war arrogant, könnte man sagen. Und jetzt, um an dieser Stelle was klarzustellen, Paulus sagt hier, und hätte ich die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und an dieser Stelle redet Paulus nicht von der natürlichen menschlichen Liebe, sondern von der göttlichen Liebe. Und das macht einen riesigen Unterschied. Weil jeder Mensch hat von Natur aus ja natürliches Maß an Liebe. Aber unsere natürliche menschliche Liebe ist sehr begrenzt, während Gottes Liebe bedingungslos ist. Unsere natürliche Liebe kann sich über Nacht in Hass verwandeln. Unsere natürliche menschliche Liebe hört auf, sobald uns jemand dumm kommt, sobald uns jemand provoziert, uns nervt. Unsere natürliche Liebe hört auf, sobald uns jemand nicht intellektuell oder hübsch genug ist. Und unsere natürliche Liebe hört auf, sobald unsere Gefühle aufhören. Aber bei Gott ist es ganz anders. Gottes natürliches Maß an Liebe ist unbegrenzt. Bei Gottes ganze Wesenheit ist Liebe. Gott ist Liebe, sagt die Bibel. Und selbst die schlimmsten Dinge, die allerschlimmsten Dinge, die man einem nur antun könnte, hat Gott mit Liebe beantwortet. Das beste Beispiel dafür ist Jesus. Der ist für diejenigen ans Kreuz gegangen, die ihn verleugnet, verraten, ausgepeitscht und gekreuzigt haben. Als Christen repräsentieren wir, wie der Name schon sagt, Christus. Und aus dem Grund sollte es unser allerhöchstes Anliegen sein, Jesus immer ähnlicher zu werden, dass wir ihn wirklich repräsentieren können. Mein höchstes Anliegen war es aber, möglichst viele Bibelstellen zitieren zu können und möglichst heilig zu sein. Hashtag tönendes Erz. Also während ich Bibelverse zitiert habe ich auf die heruntergeschaut, die es nicht konnten. Während ich in der Bibel gelesen habe, war ich respektlos gegenüber meinen Eltern. Und während ich zur Bibelschule gegangen bin, war ich fies zu meinem Bruder. Und während ich all diese Dinge getan habe, die nur ein unreifer Christ tun würde, habe ich damit angefangen zu evangelisieren. Ich habe angefangen, meinen Klassenkameraden und allen möglichen Menschen das Evangelium weiterzugeben. Ich habe alle möglichen Bibelverse ihnen zitiert. Und weil das ja noch nicht genug war, musste ich auch noch anderen Leuten davon erzählen, wie toll das doch von mir war, was ich doch für ein toller Christ war. Und ich sage euch was, nur ein unreifer Christ sucht Bestätigung für das, was er tut. Und genau das habe ich getan. Und dafür entschuldige ich mich. Und wisst ihr, warum ich meinen Klassenkameraden Bibelstellen zitieren musste? Und warum ich ihnen erzählen musste, dass ich Christ war? Weil man es meinem Leben nicht angesehen hat und weil ich es verdammt nötig hatte. Und deshalb kommt jetzt das, was ich in erster Linie über das Evangelisieren gelernt habe. Evangelisieren beginnt zuallererst in unserem Leben. Wenn man unserem Leben nicht ansieht, dass wir Christ sind, wenn man unseren Taten nicht ansieht, dass wir Christ sind, dann können wir das Evangelisieren bleiben lassen. Und unsere gängige Definition von Evangelisieren ist, auf die Straße rauszugehen und Menschen das Evangelium mündlich weiterzugeben. Und an sich will ich das überhaupt nicht irgendwie ins Negative ziehen. Ich bewundere das so, diese Straßenprediger, die so richtig leidenschaftlich für Gott sind und denen es einfach ein Anliegen ist, das Evangelium Menschen weiterzugeben. Aber wenn wir das nicht in Liebe tun, dann werden wir damit nichts erreichen. Ich habe unzählige Male mit Atheisten oder Andersgläubigen richtig diskutiert. Also mir ging es überhaupt nicht darum, irgendwie mich für sie zu interessieren. Also ich habe mich gar nicht ehrlich für ihre Errettung interessiert, sondern mir ging es einfach darum, irgendwie Recht zu haben. Oder ich weiß auch nicht, aber ich hatte einfach nur schlechte Absichten oder zumindest nicht die richtigen Absichten. Also es war nicht sonderlich effektiv. Und es wäre viel besser gewesen, wenn ich einfach nur meine Klappe gehalten hätte und einfach das Evangelium in Tat weitergegeben hätte. Wenn ich zum Beispiel statt meinen Klassenkameraden das Evangelium zu predigen, einfach nur was mit ihnen unternommen hätte, einfach gezeigt hätte, dass ich mich für sie interessiere, dann wären sie vielleicht selber auf die Idee gekommen, mich zu fragen, warum interessierst du dich so für mich, warum bist du so? Und dann hätte ich das Evangelium ihnen weitergeben können und wäre dabei noch authentisch gewesen. Und genau das habe ich verpasst. Und aus dem Grund ist es mir jetzt wichtig, das Evangelium nicht mehr in Worten weiterzugeben, sondern in erster Linie in Taten. Ich will euch damit es nicht entmutigen, das Evangelium mündlich weiterzugeben, aber ich will euch einfach nur sagen, wenn ihr nicht das lebt, was ihr glaubt oder predigt, dann ist es nutzlos. Ich hatte mal eine Zeit in meinem Leben, also das war zu dieser Zeit, wo ich auch so viel Bibelwissen mir angeeignet habe, wo ich sehr gesetzlich war. Also ich habe versucht, alle möglichen Gebote in der Bibel zu halten und ich habe dann nach einer Weile gemerkt, dass es nicht möglich ist. Und aus dem Grund hat uns Jesus ja auch ein einziges neues Gebot gegeben. Jesus hat uns ja das Gebot gegeben, dass wir Gott mit allem, was wir sind, lieben sollen und dienen sollen und dass wir unsere Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Das ist das einzige Gebot, das Jesus uns gegeben hat, weil das alle anderen Gebote zusammenfasst. Also wenn wir unsere Nächsten lieben, dann werden wir nicht belügen, dann werden wir nicht bestehlen und schon gar nicht umbringen. Deswegen das Gebot der Nächstenliebe fasst alle anderen Gebote zusammen. Und wenn wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst, wenn wir wirklich das anstreben, Jesus immer ähnlicher zu werden, Gott zu lieben, unsere Nächsten zu lieben, dann ist es die lebendigste Art, das Evangelium weiterzugeben, die effektivste Art, das Evangelium weiterzugeben. Und das sehen wir auch in Johannes 13, Vers 34 bis 35. Da steht, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und um noch was klarzustellen an der Stelle, Gottes Liebe ist kein Gefühl, das ist eine Entscheidung. Also ich glaube zumindest nicht, dass Jesus Glücksgefühle hatte, als man ihn ans Kreuz genagelt hat. Es war einfach eine Entscheidung von Jesus, für uns zu sterben. Und so können wir uns auch entscheiden, eine gute Freundin zu sein, so zu handeln, wie Gott handeln würde. Wir müssen nicht darauf warten, ein total tolles Gefühl zu bekommen, um nett zu unseren Freunden zu sein oder irgendwas, sondern das ist wirklich eine Entscheidung. Und wir sollten uns wirklich darauf fokussieren, daran zu arbeiten, an uns selber zu arbeiten und Jesus immer ähnlicher zu werden. Und das Evangelisieren, damit können wir eigentlich in unserer eigenen Familie anfangen, weil da hat man die meisten Reibungspunkte. Also mir fällt es persönlich schwieriger, in meiner Familie meinen Glauben auszuleben, als irgendwie bei fremden Leuten zu evangelisieren. Und genau. Was mir auch aufgefallen ist, vielleicht noch so, ich weiß nicht, vielleicht bringt es euch was. Ich glaube, die Nummer eins Ursache für Streit in der Familie ist wirklich fehlende Kommunikation. Das ist mir so oft aufgefallen. Und deswegen, es hilft wirklich immer, wenn man mit Menschen drüber redet, über das, was einen aufregt oder was auch immer. Wir haben bei uns bei Beyond in der Jugendgruppe, machen wir immer so eine kleine Mehrheitsgebetsrunde, wo wir uns immer so austauschen und sagen, was uns beschäftigt und so weiter. Und es tut unheimlich gut, einfach zu wissen, dass man nicht alleine ist mit seinem Problem, dass es anderen genauso geht. Und dann beten wir immer zusammen. Und deswegen tut es auch, kommt zur Gemeinde oder auch betet miteinander, redet über eure Sachen und wo sie in eurem Leben sind. Und bestärkt euch ineinander. Dazu ist ja auch die Gemeinde da, uns gegenseitig aufzubauen und so weiter. Genau. Und als mir alles klar geworden ist, seitdem geht es mir halt nicht mehr darum, möglichst viele Bibelverse zitieren zu können, sondern einfach meinen Eltern eine bessere Tochter zu sein, meinem Bruder eine bessere Schwester zu sein und meinen Freunden eine bessere Freundin zu sein. Genau. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Ja, Susanna, ganz herzlichen Dank. Wobei, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Die hat nämlich meine Predigt vorne weggenommen. Unglaublich, aber so ist Gott, gell? So führt Gott. Jetzt muss ich gucken, dass ich es nicht dopple, oder vielleicht ist es auch dran zu doppeln, keine Ahnung. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für deine Ehrlichkeit. Ich finde die total super, total genial. Ja, und das ist auch ein Punkt, so diese, dass wir ehrlich sind mit uns und mit den anderen. Und dass wir uns nicht hinter irgendwelchen Masken verstecken, wie cool wir doch sind und wie geistlich oder wie heilig oder so. Ja, ich finde das echt, ja, total gut, total wichtig. Vielen, vielen Dank. Ja, ich möchte weitermachen und zwar mit der Liebe. Jetzt kommt er schon wieder mit der Liebe. Aber Liebe, das kommt über 700 Mal vor in der Bibel und das ist das total zentrale Thema. Bei meiner letzten Predigt habe ich ja gesagt, dass die Liebe Gottes, die ist ausgegossen in unsere Herzen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel in dem Kaffeebecher noch drin ist, aber wenn wir den ausschütten, dann gibt es eine ziemliche Sauerei. Wenn wir irgendwas ausschütten, das ist nicht irgendwie so Getröpfel oder so weihwassermäßig, sondern ausschütten ist, boah. Und diese Liebe, die ist schon ausgegossen in dein und in mein Herz, die ist da. Und jetzt kommt es darauf an, was wir mit dieser Liebe machen. Ob wir sie aktivieren, ob wir sie ruhen lassen, was auch immer. Die Liebe ist da. Wir haben diese Liebe in uns durch den Heiligen Geist. Römer 5,5. Und mit dieser Liebe sind wir fähig, andere und Gott zu lieben. Aber was macht man mit dieser Liebe? Versteckt man sie, behält man sie für uns, das ist meine Liebe, oder gibt man sie wirklich weiter? Susanne hat es schon zitiert, Johannes 13, 34 und 35. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und wo ich das gelesen habe, das ist, wie gesagt, Johannes 13. Und das ist diese Aussage, die ist eingebettet in zwei Ereignisse. Und zwar vor dieser Aussage erzählt der Johannes über den Verrat von Judas. Und danach, nach dieser Aussage, geht es um die Verleugnung von Petrus. Und das finde ich irgendwie, das ist mir so krass, gell? Diese total geniale Aussage über Liebe und Jesus liebt uns und er hat uns geliebt mit seinem Leben, ist eingebettet in den Verrat vom Judas und in der Verleugnung von Petrus. Das finde ich total krass. Und ja, so ist unser Herr. Und das war sicher ein Moment, eigentlich denke ich, einer seiner größten Enttäuschungen oder Traurigkeiten. Und trotzdem liebt er dich und mich. Trotzdem hat er Judas und Petrus auch nach diesen Aussagen total geliebt. Wo Judas kam und wo er Jesus verraten hat, was hat er da gesagt zu Judas? Freund, wozu bist du gekommen? Auch da hat Jesus noch Judas als Freund bezeichnet. Freund, wozu bist du gekommen? Bei uns ist es ja immer so, bei mir, oh, Gebote, Verbote, Sicherheitsgurt anlegen, 50 Kilometer fahren, was auch immer. Es gibt genügend Gebote und Verbote. Und wenn wir dann hören, so gebe ich nun ein neues Gebot, ja, wieder ein Gebot. Und Susanna hat es auch schon gesagt, darum, ich weiß nicht, hast du mal Predigt irgendwie? Und zwar, da möchte ich einfach auch kurz mit euch nochmal so die 10 Gebote kurz durchgehen. 2. Mose sind die. Und also früher so, in der Schule hat man die auswendig gelernt, ich konnte sie nicht mehr. Wenn man dann zum Beichten ging und so, gell? Ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich habe die Katze am Schwanz gezogen. Das war dann so diese Sprüchler. Ich weiß noch, das hat Lisbeth, also meine Mama hat es erzählt. Und zwar, wo sie zum ersten Mal zum Beichten, hat sie nicht gewusst, da ist sie zu ihrem großen Bruder, was soll ich denn sagen? Und dann hat er mit ihr aber so einen Zettel ausgefüllt. Und da halt, ja, da sagst du, hast gelogen. Und gegen das und das Gebot einfach verstoßen. Und, aber das soll ja viel mehr sein. Das soll ja eigentlich unser Leben erleichtern. Wir meinen nicht immer, ein Gebot, oh, Obacht, darf ich was nicht machen. Aber eigentlich ist es nur dazu da, unser Leben zu erleichtern. Wenn wir jetzt so die 10 Gebote anschauen, du sollst außer mir keinen anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Denke an deinen Sabbat und heilige ihn. Das 5. Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter. 6, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Aussagen über einer deiner Mitmenschen machen und du sollst nicht begehren. In diesen 10 Geboten, um was geht's da eigentlich? Eigentlich geht's da um Beziehung. Die ersten 4 Gebote, die regeln quasi unsere Beziehung zu Gott. Da heißt keine anderen Götter, kein Götzenbild, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen und den Sabbat heiligen. Diese 4 Gebote sollen uns für die Beziehung mit unserem Gott helfen. Und die anderen Gebote, Vater, Mutter ehren, nicht töten, die Ehe nicht brechen, nicht stehlen, nicht lügen, und nicht begehren, das regelt eigentlich die Beziehung unter uns. Wenn ich der Walter bestehle, dann haben wir in der längsten Zeit eine gute Beziehung gehabt. Kann ich auch nicht mehr, gell? Wenn ich ihn belüge, wenn ich sein tolles Auto begehren würde, was er hat. Das tät unsere Beziehung nicht gut. Gott ist ein absoluter Beziehungsmensch. Und vielleicht noch so vorneweg, wer hat die Dreieinigkeit vollkommen begriffen? Ich auch nicht. Da gibt's dann so diese Erklärungsversuche, ja, die 3 Aggregatzustände von Wasser, Dampf, Eis, also fest und flüssig. Und das ist so wie, ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und ich habe vor kurzem gehört, dass Gott eigentlich ein dreieiniger Gott sein muss, weil Gott ist ja absolut vollkommen. Und wenn Gott alleine wäre, wen hätte er soll er lieber? Um als vollkommener Gott zu gelten, muss es ein Dreieiniger oder zumindest ein Zweieiniger, wie auch immer. Eigentlich ist Gott hat Jesus geliebt durch den Heiligen Geist. Und das konnte ich mir gut vorstellen. So, gell? Und darum ist Allah. Allah ist in sich nicht perfekt. Das ist ein Monad, der ist alleine. Wen hat Allah geliebt, bevor er die Menschen erschaffen hat? Angeblich. Und da ist Jesus einmal gefragt worden, Jesus, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Meister, was ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diesen beiden Gebote. Eigentlich, wenn wir Gott lieben und unseren Nächsten, brauchen wir die 10 Gebote nicht. Weil dann ist es ganz klar, dass wir so handeln. Und jetzt ist es ja so schwierig, manche Menschen zu lieben, oder? Hallo? Ist manchmal schwierig. Und wie viel schwerer ist es dann, Gott zu lieben? Der Walter Sie. Und Gott ist Geist. Und ein Geist zu lieben, das ist, denke ich, ja, schwer, oder? Und trotzdem möchte Gott das. Und wie uns das vielleicht besser gelingt, möchte ich euch ein paar Punkte mitgeben. Erster Punkt. Setz Jesus, setz Gott an die erste Stelle in deinem Leben. Hinterfrag dich selber, was sind deine Prioritäten? Ist es mein Urlaub? Ist es mein Körper? Ist es mein, keine Ahnung, meine Hobbys? Was sind deine Prioritäten? Für was opferst du deine Zeit? Und wirklich so, ja, in deinem Innersten, was ist dir am wichtigsten? Ich war frisch verliebt in die Margit. Ich habe in Lübeck studiert, also 800 Kilometer weg. Das war keine Frage, ob ich am Wochenende schnell heimfahre mit dem Auto und wieder zurück. Wenn ich jemanden liebe, hallo, ich wäre wahrscheinlich nur weitergefahren. Aber dann wäre es mit der Zeit. Oder? Das geht uns doch alles so. Setz Gott, setz Jesus an die erste Stelle. Und sei ehrlich zu dir selber. Reflektier dich. Was ist mir am wichtigsten? Ist mir es am wichtigsten, ja, einfach mit Gott Gemeinschaft zu haben? Oder, ja, wenn ich am Sonntag Zeit habe, wenn es gerade passt. Was ist dir am wichtigsten? Und sei ehrlich zu dir. Zweitens, erzähle es Jesus als erstes. Wenn ich irgendwas Tolles erlebe, dann kann ich es auch kaum erwarten, das denen Leute zu sagen, die ich lieb habe. Und fang da mit Jesus an. Erzähl es ihm. Was dir Not macht, was dir Freude macht. Ich bin begeistert, wenn ich heimkomme und meine Kinder sagen, oh Papa, ich habe da und da die und die Note geschrieben. In der Regel weiß ich schon vorher, weil das geht dann Zeiten von WhatsApp, hat man das ja schon, hat man geschrieben, oh, der hat. Und dann kommt beispielsweise mein Sohn und sagt, ich habe da und da die Note geschrieben. Sag, brauchst du mir gar nicht sagen, habe ich heute schon von WhatsApp gehört. Das mache ich nicht. Weil ich höre meinen Sohn gern. Ich höre, wenn er, Papa, das und das. Obwohl ich schon weiß. Und natürlich weiß Gott dein Problem oder deine Freude. Aber er hört die trotzdem gern. Weil Väter sind so. Wir hören gern unsere Kinder, wenn sie, auch wenn wir es schon wissen, wir hören gern unseren Partner. Nimm Jesus ernst. Johannes 14, 23. Jesus erwiderte: Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Kennen wir Gottes Wort? Weil dadurch redet Gott am meisten zu uns. Wissen wir, was er möchte? Jetzt, ihr Ehepaare, kennt ihr die Vorlieben eures Partners, was er sich wünscht? Keine Ahnung, Socken aufräumen, Klodeckel runter, was auch immer. Da hat jedes Ehepaar seine speziellen Punkte. Kennt ihr die Vorlieben eures Partners? Fragt ihr nach den Vorlieben, die euer Partner hat? Fragt ihr Gott nach seinen Vorlieben? Johannes 14 heißt nun so ähnlich: Wer mich liebt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr jetzt den Satz so wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Eigentlich klingt er doch bedrohlich. Oh, wenn ich Jesus nicht liebe, dann halte ich seine Gebote nicht. Oder? Das wirkt doch eher bedrohlich für uns. Wenn ihr mich liebt, dann wirst du meine Gebote halten. Wenn du liebst du mich nicht. Eigentlich müssen wir das umdrehen. Wenn wir Jesus lieben, ist es leicht, seine Gebote zu halten. Das geht dann wie von alleine, wenn wir ihn lieben. Wenn du mich liebst, dann ist es easy, das dann so zu machen. Wenn ich Margit liebe, ist es viel einfacher, Dinge zu tun. Und genauso meint es Jesus, nicht als Bedrohung, eher als Hilfestellung. Vertrau ihm ganz. Gott ist gut, alle Zeit gibt es ein Lied. Ich sing's nicht vor, ich kann nicht singen. Ein anderes Lied, das hat mir lang Not gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber da kommt der Satz vor: Alles, was du mir nimmst, alles, was du mir gibst. Und da habe ich hab lang Angst gehabt, das zu singen. Und ich muss mich da echt auch bei Gott entschuldigen. Ich sage: Herr, vergib mir da. Wie will mir ein Gott hand, der uns Dinge nimmt und gibt, gerade wie es ihm passt? Vertraust du Gott ganz? Ist Gott, sagt er, ist schon nicht ganz koscher, ist schon so halb gut. Vertraust du Gott? Sagst du: Egal, Herr, du bist gut, alle Zeit. Oder: Du bist gut meistens. Vertrau Gott ganz und gar. Eine Legende. Ein Einsiedler namens Johannes, der schon viel über die Rätsel im Leben der Menschen nachgedacht hatte, hatte einen Traum. Eine Stimme rief ihn: Steh auf, Johannes, nimm deinen Stab, ich will dir die Wege Gottes zeigen. Ein unbekannter Mann trat zu ihm und sagte: Ich werde dich begleiten, denn alleine kommst du nicht zurecht. Am ersten Abend kamen sie an ein Haus. Der Hauswirt versorgte sie aufs Beste, denn er hatte einen Freudentag. Sein Feind hatte sich mit ihm versöhnt und ihm einen goldenen Becher geschenkt. Am Morgen beim Abschied sah der Einsiedler, wie sein Begleiter den goldenen Becher heimlich in sein Bündel schob und mitnahm. Der Einsiedler wurde böse, aber er hielt die Antwort: Schweig. So sind die Wege Gottes. Am zweiten Tag waren sie Gäste bei einem Mann, der schrecklich fluchte und ein Geizhals war. Ehe sie am Morgen wieder gingen, schenkte der Begleiter dem Hauswirt den goldenen Becher. Wieso das? Entfuhr es dem Einsiedler. Der andere legte den Finger auf den Mund. Schweig, das sind die Wege Gottes. Am nächsten Tag übernachteten sie bei einer armen Familie und waren sehr herzlich aufgenommen. Gott segne euch, rief der Begleiter. Aber beim Weggehen ergriff er ein brennendes Holz und zündete ihm heimlich die Hütte an. Der Einsiedler wollte ihm in die Arme fallen. Schweig, so sind die Wege Gottes, war die Antwort. Am vierten Tag logierten sie bei einem Mann, der nur einen einzigen, sehr freundlichen Sohn hatte. Ich kann euch nicht begleiten, sagte der Vater zu seinen Gästen beim Abschied. Aber mein Sohn wird euch den Weg zeigen, vor allem den Steg über die Schlucht. Der Junge ging voraus. Als sie bis zur Mitte des Steges gekommen waren, packte der Unbekannte den Jungen und schleuderte ihn in die Tiefe. Der Einsiedler war geschockt. Das sollen die Wege Gottes sein, du bist ein Lügner, rief er entsetzt. Da verwandelte sich der Begleiter in einen Engel und sagte: Höre, Johannes, der goldene Becher war vergiftet. Der Geizhals wird sich daraus den Tod trinken. Der arme Mann wird unter der Asche seines Hauses einen Schatz finden, mit dem ihm aus aller Not geholfen ist. Das Kind, das ihn in den Strom schleuderte, wäre ein Mörder gewesen. Du konntest die Weisheit der Wege Gottes nicht finden. Nun hast du ein Stück davon gesehen. Sei in Zukunft vorsichtiger mit deinen Urteilen. Und ja, ich verstehe nicht alle Wege, aber ich möchte echt bekennen: Gott, du bist gut und du meinst es total gut mit mir. Ich verstehe nicht alles, aber muss ich auch nicht. Ich bin nicht Gott. Aber Gott meinst absolut gut mit dir und mit mir. Ein anderer wichtiger Punkt, der Punkt Nummer 5. Danke ihm für alles. Steht im 5. Thessaloniker: Dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will. Und danken hilft vor Wanken. Und dieses dankbare Herz, das drückt auch Vertrauen aus, Gott zu danken. Und Eltern lieben dankbare Kinder, oder? Und wir waren mal, Margit und ich, wir waren da in Asch auf so einem Ehetag. Da ging es darum, dass wir als alte Ehepaare eigentlich gar nicht mehr Danke sagen. Und wir haben das ganz neu wieder versucht zu installieren und machen das auch. So, danke für den Kaffee, danke für das tolle Essen. Lasst uns da auch wieder Gott wirklich auch danken. Aber auch, ich sag mal, unsere Beziehung zu Gott wird ja auch so als Braut und Bräutigam beschrieben. Und so die Ehe ist da wirklich ein gutes Beispiel. Und ich hatte mal ein religiöser Arbeitskreis, ich habe in der Lebenshilfe oder arbeite immer noch bei der Lebenshilfe, aber da war ich noch in neuen Werkstattleiter. Und da haben wir mit den Behinderten einen religiösen Arbeitskreis gehabt. Und das und dann war von Maria Warte, ich glaube bei Günzburg, irgendein Kloster oder irgendwas, da war ein Mädchen da, die haben so ein Compassion-Projekt in der Werkstatt gemacht. Und an einem so einem Tag war eben eine Lehrerin, war eine Nonne dabei, total hübsche. Und dann habe ich die gefragt, ob sie nicht den religiösen Arbeitskreis oder ob sie nicht dazukommt. Und dann haben die Behinderte, ja, und sie ist ja nicht verheiratet. Da sagt sie ist ja nicht verheiratet. Dann sagt sie, doch, ich bin verheiratet. Dann hat sie ihren Ring runter da und sagt, ich bin mit Jesus verheiratet. Und das ist wohl da so, wirklich, wirklich so. Und die geben auch die Ringe weiter von, und also, das passt schon so, gell, das Beispiel. Und nicht umsonst beschreibt die Bibel aber unsere Beziehung zu Gott mit einer Ehebeziehung, mit einem Braut und Bräutigam. Sechste Punkt, wie es ja, uns gelingt, Gott zu lieben, besser zu lieben. Zähme deine Zunge. Auch das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Epheser 4, 29. Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Sind unsere Worte, die wir weitergeben, gut, angemessen und hilfreich? Ich muss bekennen, meine nicht immer. Entscheide dich, siebter Punkt, entscheide dich für Jesus und nicht für die Welt. Und mir hilft auch eure Frage, manchmal weiß ich mir immer, was muss ich jetzt genau machen, was macht Gott mehr Ehre? Das oder das, was macht Gott mehr Ehre? Der achte Punkt kommt auch wieder, liebe deinen Nächsten. Und wie geht es dann weiter? Wie dich selbst. Eigentlich sind wir ja schon alle so kleine Ego-Shooter, oder? Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese vier. Und mit dieser Liebe, wie wir uns lieben, wie wir uns Gutes tun, wie wir uns verwöhnen, wie wir für uns sorgen, sollen wir für unseren Nächsten sorgen. Okay, ich weiß, es gibt Leute, die haben Schwierigkeiten, sich selber zu lieben. Aber eigentlich, ja, ist schon eher dieses Ego-Tier in uns. Ja, eben. Was macht Gott Ehre? Siebtens oder achtens dann, liebe deine Nächsten. Den Standard, wie wir an uns anlegen, sollen wir auch bei unserem Nächsten anlegen. Das, was wir uns zugestehen, sollen wir auch an unserem Nächsten zugestehen. Und lasst uns dafür beten, dass wir die Menschen wirklich mit Gottes Auge sehen können. Mit Gottes Auge. Und wir sehen eigentlich immer bloß das Schlechte, das Negative. Und auch da sind wir so gepolt. Lasst uns unsere Gegenüber mit Gottes Auge sehen. Neuntens, hören Sie auf oder hört auf, euch Sorgen zu machen. Wenn ich mir Sorgen mache, dann quasi, das zeugt nicht von Vertrauen. Wenn Margit mir irgendwas sagt, sagt du, mach doch keine Sorge, haben wir im Griff. Oh ja, derjenige, wo das sagt, der zweifelt dann an sich selber, gell? Also Gott zweifelt nicht an sich selber, das ist mir schon klar. Aber Vertrauen, ich sag ja, Gott wird es schon machen, mein Partner wird es schon machen, dem vertraue ich. Das ist eine wichtige Voraussetzung für gute, gelingende Beziehungen. Wenn wir die ganze Zeit unseren Partner in Frage stellen, oh, der das kann, oh, das ist nicht wirklich gut. Genauso ist es bei Gott. Hört auf, euch Sorgen zu machen. Im 1. Johannes Kapitel 4, wo die Liebe regiert, hat die Angst nur wenig Platz. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Wenn wir Gott vollkommen lieben, dann werden wir ihm voll und ganz vertrauen. Und wenn dieses vollkommene Vertrauen besteht, dann gibt es keinen Platz mehr für Angst, Sorge und Unruhe. Zehntens, liebe und vergebe denen, die dich gekränkt haben. Und in der Bibel, die ist in dem Bezug eigentlich relativ hart. Wenn du sagst, ich liebe Gott, oder heißt, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Wer Gott liebt, ist verpflichtet, seine Geschwister zu lieben. Und ich weiß, dass wir das nicht von uns aus können. Aber denkt wieder an diese Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Und Susanna hat es gesagt, Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Ich fand ja auch ein gutes Beispiel. Jesus hatte sicher keine Schmetterlinge im Bauch, als er ans Kreuz ging, nachdem er die halbe Nacht aufs Übelste und brutal misshandelt worden ist. Er hat es gemacht aus Liebe zu dir und zu mir. Und an dieser Liebe, die wir untereinander haben, die wir zu Gott haben, wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind, dass wir seine Freunde sind. An dieser Liebe. Lasst uns wirklich ganz bewusst diese Liebe suchen, untereinander, in der Familie, in der Gemeinde, in unsere Arbeitsplätze. Lasst uns nach dieser Liebe streben. Eifert danach. Es wird immer wieder Punkte geben, wo wir uns verletzen werden in der Gemeinde. Es wird es geben. Wichtig ist, wie gehen wir damit um? Manche Dinge, die passieren vollkommen unabsichtlich. Die meisten, glaube ich, auch. Aber bei uns, wenn ich Margit verletzt, du weißt doch, dass ich das... Und das müssen wir uns einmal wieder vor Augen führen. Wir verletzen uns gegenseitig. Aber ich will doch meiner Frau nichts Böses. Und trotzdem passiert's. Lasst uns da wirklich gnädig sein. Auch im Umgang miteinander. Und es gibt schlechte Tage und es gibt Das soll alles keine Entschuldigung sein, aber lasst uns doch einfach gnädiger miteinander umgehen. Aber der, nein, lasst uns gnädiger miteinander umgehen, weil wir haben einen gnädigen Gott. Und es ist toll, gnädig sein zu dürfen, glaube ich. Das ist ja. Und das wünsche ich mir und wünsche ich euch, dass uns, ja, dass es uns immer mehr gelingt, die in uns ausgegossene Liebe zu aktivieren, in dieser zu leben. Und ich wünsche mir das so sehr, dass die Welt wirklich erkennt, dass wirklich diese Liebe unter uns herrscht. Dass wir nicht großartig erzählen müssen, wie tolle Hechte und Christen wir sind, sondern dass die Welt sieht, hey, was hat denn der? Oder was hat die? Die ist so anders. Vater im Himmel, ja, danke, dass die Liebe schon ausgegossen ist in unsere Herzen. Und danke, dass, ja, dass wir sie aktivieren können, dass sie wir aktivieren dürfen. Und Herr, danke, dass du uns so unsagbar liebst, obwohl wir schon manchmal Chaoten sind, Herr. Und trotzdem hast du Judas geliebt und Petrus geliebt und liebst auch uns. Und Herr, ich möchte jetzt einfach wirklich bitten, dass deine Liebe einfach noch mehr sichtbar wird in unserem Leben. Dass wir deine Liebe ausstrahlen, dorthin, wo du uns sendest, Herr. Gibst, dass wir deine Liebe wirklich mehr und mehr ausstrahlen und dass du mehr und mehr Gestalt in unserem Leben, ja, annimmst. Jesus, danke. Danke für deine Freundschaft. Danke für deine Liebe, die du zu uns hast. Und danke, dass du immer bei uns bist und dass du uns nicht verlässt. Und danke, dass du ein guter Freund bist, aber auch unser König und Herr. Danke dafür, Jesus. Amen.